Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
Also der Leiter der Mordkommission sagte damals, die Obdachlosen sind plötzlich nach der Tat wie vom Erdboden verschwunden. Die haben sich sozusagen offensichtlich verdünnisiert, wie man so schön sagt. Und die Polizei war auch damals auf eine Art und Weise unterwegs, dass man merkte, also die Vorbehalte gegenüber der Szene waren sehr deutlich. Also auch in Pressemitteilungen wurde da nicht wohlwollend gesprochen. Da sind despektierliche Formulierungen dabei, wo man sagt, so Halleluja. Kein Wunder, dass sie nichts miteinander zu tun haben wollten. Also entschied die Staatsanwaltschaft, wir geben sozusagen die Möglichkeit, eine Belohnung zu bekommen, wenn man denen wichtige Hinweise geben kann, die zur Aufklärung der Tat führen.
Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Opfern, Zeugen, Richterinnen und Richtern und mit den Berichterstatterinnen und Berichterstattern der NW. Spannend, nah und made in OWL.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Der 15. April 1972 ist ein Samstag. Der Architekt Hugo Kronjäger hat Zeit und will schon am Morgen etwas in seiner zukünftigen Wohnung in der ehemaligen Dürkopp-Villa herumwerkeln. Dazu kommt er allerdings nicht, denn auf der Baustelle entdeckt er eine Leiche. Der Tote ist der 25-jährige Bielefelder Harald S. Die Suche nach dem Täter wird für die Ermittler zu einer Jagd quer durch Europa, allerdings ohne Ergebnis. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Ostwestfälle. Mein Name ist Birgit Gottwald und zu Gast ist diesmal der NW-Redakteur Jens Reichenbach. Hallo Jens.
Hallo Birgit.
Du wirst uns heute einen Cold Case, also einen ungeklärten Kriminalfall vorstellen, der vor über 50 Jahren in Bielefeld für Aufsehen sorgte. Tatort damals war die ehemalige Dürkopp-Villa. Dort baute sich Hugo Kronjäger gerade eine Dachgeschosswohnung aus und an besagten Samstagmorgen fand er die Leiche von Harald S. Jens, was kannst du uns über diesen Harald S. erzählen und was machte der überhaupt in der Villa?
Ja, das ist eine besonders ungewöhnliche Situation. Wir kennen die Dornberger Straße als Villengegend, Stadthäuser, modernes Wohnen ist dort angesagt. Und dieses eine Haus wurde damals vor 51 Jahren umgebaut. Und Hugo Kronjäger selber ist Architekt, gelernter Zimmermann. Das heißt, er hat viel Selbsthand angelegt dabei und hatte, das habe ich von seiner Tochter erfahren, mit der ich kürzlich gesprochen habe, auch ein großes Herz für Leute, die am Rande der Gesellschaft waren. Mhm. Und es hatte sich wohl eine gewisse Szene aus der Wohnungslosen-Szene dieses Haus ausgeguckt und haben dort hin und wieder übernachtet. Unter anderem halt der Harald S. auch, der ebenfalls wohnungslos war. Und der tauchte da immer wieder mal auf, um mit dem Dach über dem Kopf sozusagen die Nacht zu verbringen. Und es kam auch zu Polizeieinsätzen. Hugo Kronjäger hat wohl schon mal Wohnungslose dann von der Baustelle verwiesen. Die Polizei selber kannte das Haus bereits unter dieser Problematik, also das war nicht neu. Und an jedem Morgen kam nun der Architekt rein und sah mal wieder, wahrscheinlich Harald S. bekanntermaßen wieder da liegen und sagte, hey Kumpel, es ist Zeit aufzustehen. Also er hatte einen ganz direkten, unproblematischen Umgang mit den Leuten. Mhm. Nur Harald S. stand nicht mehr auf. Der war erschlagen worden. Und Harald S. war, ich glaube, aus Hersfeld in Hessen nach Bielefeld gezogen, hatte dort ist, glaube ich, gelernter Maurer gewesen, hatte dort aber keine Anstellung gefunden und lebte außerhalb sozusagen einer geregelten Arbeitswelt und schlug sich so durch. So wurde es dann von der Kripo damals auch formuliert, hatte schon seine polizeibekannten Eintragungen, war mit Betrugssachen aufgefallen. Und war vor allem wirklich mittellos. Er hatte schon diverse Dinge, die er irgendwie zu Geld machen konnte, verpfändet. Das heißt, ihm war jetzt nicht viel Geld zuteil geworden. Ja, und dann gingen natürlich die Ermittlungen los. Und das war natürlich skurril. Villengegend, ja, Mordfall und mittendrin lag plötzlich eine Leiche.
Ja. Die Polizei hatte schnell einen Verdächtigen. Wie war sie ihm auf die Spur gekommen?
Ja, sie haben natürlich relativ schnell einen Aufruf gestartet. Sie haben sozusagen nach dem Fund der Leiche erstmal nach Zeugen gesucht, haben sich relativ viele Zeugen gemeldet und haben sogar ein Phantombild veröffentlicht. Der Getötete soll am Abend vorher noch in einer bekannten Schwulenbar, dem Dorian Gray, an der Friedrich-Ebert-Straße gesehen worden sein und war in Begleitung eines Mannes. Und diesen Mann suchte man. Offensichtlich hatte dieses Phantombild und die Suche nach Zeugen dazu geführt, dass sich dieser junge Mann, der tatsächlich ein 22-jähriger Bielefelder, selbst der Polizei gestellt hat und gesagt, ja, ich war mit dem unterwegs und ich habe den getroffen.
Und das war jetzt der Verdächtige, der dann verhaftet wurde erstmal?
Zunächst wurde er tatsächlich dann festgenommen und verhört. Das heißt, er hat eine Nacht in einer Polizeizelle verbracht und ist dann 4 Stunden lang verhört worden, weil man ihm unterstellte, er könnte der Täter sein. Und er sagte, ja, ich hatte da so meinen Gewickel mit dem. Wir haben uns gestritten und ich habe ihn gegen einen Holzbalken auf der Baustelle gestoßen. Aber ich hatte nie eine Tötungsabsicht. Mhm. Da passte aber sonst vieles nicht zusammen, sodass dann die Haftprüferin gesagt hat, die Haftrichterin, das reicht nicht für einen Haftbefehl, wir lassen ihn wieder gehen. Und die Ermittlungen gingen dann wieder los. Also ich kann mich erinnern, das ist ja jetzt ein Fall, über den ich selber nicht berichtet habe. Der ist 51 Jahre her, da war ich noch nicht geboren. Aber wenn man unseren Archivberichterstattungen richtig nachvollzieht, merkt man, dass er zu dem Zeitpunkt noch ein Alibi hatte. Das heißt also, er konnte nachweisen, zu der angenommenen Todeszeit gar nicht da gewesen zu sein. Das führte natürlich dazu, dass er nicht mehr zu den Beschuldigten gehörte.
Dieser Udo G., was war das für ein Mensch? Weißt du was über den?
Ja, Udo G. War auch in der Schwulenszene unterwegs, war aufgrund eines Unfalls als Bauhelfer gerade krankgeschrieben und deswegen, so sagte er später, hatte er reichlich Langeweile und war viel halt auf der Straße unterwegs und hatte wohl 2 Tage vor der dann später angenommenen Tat Harald S. auch tatsächlich kennengelernt und im Dorian Gray getroffen, wiedergesehen, irgendwas in dieser Art. Und da ist tatsächlich etwas passiert, was im ganzen Verfahren später nicht so richtig nachzuvollziehen war. Er hat Harald S. seinen Schlüssel gegeben von der elterlichen Wohnung, wo er wohl offensichtlich auch wohnte, damit er dort übernachten konnte. Also man sieht, Harald S. war immer auf der Suche nach einer Möglichkeit, trocken und warm die Nacht verbringen zu können. Nun kriegt er den Schlüssel aber nicht wieder und ist, so war seine Aussage, an jedem Tag auf ihn zu und hat gesagt, so, ich will meinen Schlüssel wieder haben. Und Harald S. hat gesagt, ja, komm mit, wir gehen zu meinen Eltern. Das war das Argument. Er ging natürlich nicht zu den Eltern, sondern zu diesem besagten Haus. Und dort begleitete Udo G. ihn nun auf die Baustelle. Im Gerichtsverfahren haben sie gesagt, da sind sie auf eine Baustelle gegangen, haben gedacht, da wohnen die Eltern. Er sagte, nein, da hatte ich auch schon so ein bisschen Angst. Also da stimmte was nicht, das kam mir spanisch vor. Nichtsdestotrotz wollte er den Schlüssel wieder haben, also ging da hin. Und was machten die? Die tranken gemeinsam Bier. Harald S. war damals wohl schwer betrunken. Ich meine, es wäre eine Promillegrenze von 1,76 damals in seinem Blut nachgewiesen worden. Das ist, sag ich mal, für Leute, die regelmäßig trinken, trotzdem eine beträchtliche Anzahl. Und hat sich dann hingelegt und geschlafen. Da stand jetzt nun Udo G. ohne Schlüssel und sein sein Bekannter schlief auf dieser Baustelle und so durchsuchte er ihn dann und versuchte sozusagen den Schlüssel zu finden, fand ihn aber nicht, weckte ihn aber blöderweise, ich meine, auch kein Wunder, wenn man seine Sachen da durchsucht, weckte ihn dabei wieder auf und es kam zu einer Rangelei. Das war seine erste Aussage und dabei muss er ihn geschubst haben und soll ihn gegen einen Holzbalken gestoßen haben.
Eine wichtige Gruppe in diesem Fall waren die Bielefelder Obdachlosen oder Wohnungslosen. Mhm. Eine gerade der Polizei gegenüber eher zurückhaltende Gruppe, würde ich sagen. Was hat die Polizei unternommen, um die Obdachlosen zu einer Aussage zu bewegen?
Ja, genau das war das Problem. Also der Leiter der Mordkommission sagte damals, die Obdachlosen sind plötzlich nach der Tat wie vom Erdboden verschwunden. Die haben sich sozusagen offensichtlich
verdünnisiert,
wie man so schön sagt. Und die Polizei war auch damals auf eine Art und Weise unterwegs, dass man merkte, also die Vorbehalte gegenüber der Szene waren sehr deutlich. Also auch in Pressemitteilungen wurde da nicht wohlwollend gesprochen. Mhm. Da sind despektierliche Formulierungen dabei, wo man sagt, so Halleluja. Kein Wunder, dass sie nichts mit miteinander zu tun haben wollten. Also entschied die Staatsanwaltschaft, wir geben sozusagen die Möglichkeit, eine Belohnung zu bekommen, wenn man denen wichtige Hinweise geben kann, die zur Aufklärung der Tat führen.
Ude G. war ja erst wieder freigekommen, dann aber erneut von der Kripo aufgesucht und in Haft genommen worden. Warum? Was ist da passiert?
Genau, da hat sich einiges verändert. Die Ermittlungen gingen voran und am 2. Mai, also etwa 2 Wochen später, hatte man den Obduktionsbericht überprüft und festgestellt, der Todeszeitpunkt könnte auch 36 Stunden früher gewesen sein.
Ach so.
Und plötzlich war das Alibi kein Alibi mehr für Udo G. Und nun hat man gesagt, jetzt haben wir ihn, ne? Und haben ihn abgeholt, haben ihn festgenommen und haben ihn verhört. Und dieses Verhör, das stellte sich später im Strafverfahren heraus, hat es in sich, denn da gingen die Polizeibeamten ordentlich auf Udo G. los. Und wir haben ihn natürlich nie kennengelernt, der Fall ist lange her. Aber so wie es geschildert wurde und auch auf den Bildern kann man sehen, Udo G. war jetzt nicht der selbstbewusste Mensch, der diesem Druck da gut standhalten konnte. Und er berichtete nochmal von diesem Gerangel, was ich gerade erzählt hatte, und ging sogar mit den Beamten dann, mit den Mordermittlern auf die Baustelle, um das nachzuerzählen. Da wurde ein Film gemacht, der später im Verfahren gezeigt wurde. Und Udo G. machte da bereitwillig mit, erklärte, was er gemacht hatte, was er getan hatte. Und die Ermittler waren sich sicher, jetzt haben wir ihn. Er hat aber immer betont, dass er weder ihn töten wollte, noch mit großer Gewalt auf ihn eingeschlagen hat. Das glaubten sie ihm aber nicht. Und so ist es dann dazu gekommen, dass der Druck so hoch wurde, dass sogar der Kriminaldirektor, das ist quasi der Chef der Kripo, sich des Falles annahm und sagte, jetzt verhöre ich ihn mal. Ich habe das Gefühl, er ist gehemmt, er möchte aber aussagen, und da habe ich mal ein Gespräch von Mann zu Mann geführt. So, so hat er das später im Gericht formuliert, und dieses Gespräch von Mann zu Mann war jetzt nicht rüde, sondern er meinte, er sei sehr emotional und einfühlsam gewesen, aber der Druck war wohl so groß, dass Udo G. später sagte, ich habe dann nur noch ja gesagt. Also dann vor Gericht kam dann auch sozusagen das Argument, sie haben ja die Worte in den Mund gelegt. Und das war für die Beamten das Geständnis, was dazu führte, U-Haft, und der Täter ist gefasst.
Also Menschen, die Udo G. kannten, trauten ihm von Anfang an eigentlich gar nicht zu, Harald S. umgebracht zu haben. Warum nicht?
Genau, also da ist offensichtlich der Kollege damals auch unterwegs gewesen und hat sich mit Bekannten von ihm unterhalten und haben gesagt, das passt nicht zu ihm. Er ist ein nachgiebiger Mensch, überhaupt nicht fordernd, aggressiv, kannte man von ihm nicht. Er hat ein solides Zuhause, ich habe die Mutter erwähnt und die Wohnung. Er soll sehr penibel und pedantisch gewesen sein. Es passte nicht, sage ich mal, zum Typ. Aber wie wir alle wissen, wer sich mit Mordfällen auskennt, wie oft hört man, ja, das haben wir ihm nicht zugetraut.
Ja.
Das ist natürlich kein Argument, dass jemand, der vielleicht vom Charakter nicht passt zu einer solchen Gewalt hat, es deswegen trotzdem gewesen sein kann. Also da muss man einfach aufpassen.
Udo G. hat gestanden im Verhör, hat dann sein Geständnis aber widerrufen, aber erst ein Jahr später, und zwar am ersten Verhandlungstag im Prozess gegen ihn. Warum hat er so lange gewartet? Wie hat er das erklärt?
Ja, das war eine große Frage in dem Fall. Also es ist tatsächlich so, der Prozess begann am 31.01.1973. Das ist also ungefähr 9 Monate nach der Festnahme. Und er hatte bis dahin nichts gesagt. Er saß in U-Haft und wartete ab. Und vor Gericht mit seinem Strafverteidiger kam dann sozusagen heraus, ich widerrufe alles. Ich habe es nicht getan und ich habe auch nicht gestanden, sondern mir wurden die Worte, hatte ich ja gesagt, in den Mund gelegt. Und da wurden natürlich auch die Beamten, unter anderem der Kriminaldirektor, der damalige, befragt, und der Richter ließ sich das schildern und sagte dann auch, lieber Kripo-Chef, das war aber, sag ich mal, die Art und Weise mit einem kleinen Kopfnicken und einem Ja, das war jetzt aber nicht ausreichend. Er sagte, ja, das hätte er auch gewusst, und deswegen hätte er es anschließend nach seinem Mann-zu-Mann-Gespräch wieder den Ermittlern zurückgegeben. Und man merkte, das Gericht hat Probleme mit dieser Art der Vernehmung und mit dieser Art des Geständnisses. Und zudem kam noch dazu, dass Udo G., also der Angeklagte, nun sagte, das war der Italiener. Jetzt kam plötzlich ein Italiener ins Spiel.
Okay.
Und er berichtete nun, dass er bei dem Aufsuchen des Harald S. auf der Baustelle noch einen weiteren Mann angetroffen habe. Der kam in der bisherigen Berichterstattung nicht vor. Das heißt nicht, dass er nicht ihn erwähnt hat. Es kann sein, dass die Polizei das in der Öffentlichkeit erstmal ausgespart hat. Das ist also, heißt nicht, dass er nie erwähnt hat, aber bis dahin, also bis in der öffentlichen Berichterstattung, tauchte er an diesem Tag das erste Mal als möglicher Täter auf. Das war ein 19-jähriger junger Italiener, der wohl die Nacht mit Harald S. in diesem Haus verbracht haben soll.
Also zu dem Zeitpunkt, als die beiden anderen, also Udo G. und Harald S., da ein Bierchen getrunken haben.
Da muss er dabei gewesen sein, genau.
Ah, okay.
Das heißt, die Annahme, der letzte, der Harald S. gesehen hatte, war Udo G., war danach nicht mehr zutreffend. Denn der letzte, der ihn gesehen hatte, muss dann der 19-Jährige gewesen sein. Und Udo G. sagte ganz klar, das muss der Italiener gewesen sein. Nun hatte der offensichtlich auch einfach nach einem Dach über dem Kopf gesucht. Ob das daran lag, dass man diese Baustelle da kannte und da jeder ein- und ausging, oder ob sich nun der 19-Jährige und Harald S. kannten, das war nicht so ganz klar. Tatsache ist, jetzt war sozusagen das Gerichtsverfahren etwas problematisch. Und natürlich wollte der Richter nun diesen 19-jährigen Italiener sprechen.
Und wo war der jetzt?
Ja, und das war das Ärgerliche, der hatte das Land verlassen. Der, sein großer Bruder war Gastarbeiter in Bielefeld und lebte da seit 4 Jahren. Und der 19-Jährige hatte wohl da auch jetzt eine gewisse Zeit verbracht, aber seine Aufenthaltserlaubnis war abgelaufen. Und deswegen hatte er rund um den Tatzeitpunkt Deutschland verlassen und war ausgereist in Richtung Holland und Belgien. Nun war aber, warum auch immer, der Bruder, der ja noch in Bielefeld war, bekannt und war in dem Gerichtsverfahren anwesend. Also auch das war als Zeuge, war ja schon geladen, das war jetzt nicht nachvollziehbar. Nun sagte der Bruder, ja, wir können den einfach anrufen. Ich rufe einfach mal bei meinen Eltern an.
Und dann hat er bei seinen Eltern
und der Richter angerufen. Hat gesagt, bitte machen Sie das. Und,
okay.
Und ja, der rief bei seinen Eltern an und siehe da, der 19-Jährige war da. Und die Eltern und er, 19-Jährige, waren wohl zugewandt und haben gesagt, ja klar, er kommt zurück nach Bielefeld. Auch das, sage ich mal, relativ ungewöhnlich in dem Fall. Ich weiß nicht, ob der Bruder ihm gesagt hat, dass er beschuldigt wird, möglicherweise Mord begangen zu haben, aber er hat es zugesagt. Und so war sozusagen das Verfahren erstmal ausgesetzt. Man wollte den sozusagen bei der nächsten Sitzung sprechen und am nächsten Prozesstag war er aber nicht da. Er hatte keinen Pass und das war auch wieder ein behördlicher Aufwand, so dass eine Sitzung ausgefallen ist und die übernächste, da war er dann plötzlich anwesend.
Und was hat er ausgesagt?
Der
war der als Zeuge da? Oder?
Der war offensichtlich als Zeuge da. Man hatte ihn wohl noch nicht als Beschuldigten gesehen, sondern man hat gesagt, aha, da ist ja noch einer, der Harald S. als letztes gesehen hat, den wollen wir sprechen. Ne? Also ich glaube, dass dieser Beschuldigtenstatus, da braucht man ja auch Beweise. Da muss man auch sagen, ja klar, bisher gab es ja nur, sag ich mal, rechtsmedizinische Indizien und das angebliche Geständnis von Udo G. Nun tauchte der tatsächlich im Gerichtssaal auf und sagte, ich war es auch nicht. Dann ging nämlich jetzt das Karussell weiter und er sagte, aber ich bin an diesem Tag ja ausgereist und zwar mit einem anderen Italiener, der ist 22, mit dem war ich unterwegs, wir sind gemeinsam nach Hannover gefahren, von Hannover ging dann die Bahnfahrt nach Amsterdam, darüber nach Brüssel und das ist ja eine lange Fahrt und während dieser Fahrt hat mir der 22-Jährige erzählt, so berichtete er vor Gericht, dass er am Abend vorher einen Deutschen erschlagen habe. Und das könne ja nur Harald S. sein. Und deswegen müsste der 22-Jährige möglichst schnell das Land verlassen.
Das erzählt man einfach so.
Das hat er erzählt. Interessant an dem Fall. Jetzt tauchte noch ein dritter Italiener auf, der war noch in Bielefeld und sagte, ja, das hat er mir auch erzählt. Also man kannte sich offensichtlich. Mhm. Ob das über Landsmannschaft ging oder ob das eine Szene war, in der man sich austauschte. Am Abend muss dieser 22-Jährige zu diesem neuen Zeugen gegangen sein und gesagt haben, du, ich habe da einen erschlagen, ich muss das Land verlassen. Also es gab zwei übereinstimmende Zeugenaussagen, sodass der Richter und das Schwurgericht natürlich gesagt hat, den wollen wir jetzt haben. Aber von dem war nun keine Spur und auch kein Bruder im Gerichtssaal. Also, und da kommt jetzt Interpol ins Spiel. Dann wurde ein weltweiter Haftbefehl ausgestellt von der Staatsanwaltschaft und Interpol übernahm sozusagen als internationale Kriminalpolizei die Aufgabe, nach dem zu suchen.
Du sagst jetzt Interpol, kennen wir alle, haben wir alle schon mal gehört, aber ich persönlich weiß zum Beispiel gar nicht, wie Interpol arbeitet.
Ja, da gibt es auch viele Gerüchte, die nicht so ganz passen. Interpol ist eigentlich ein Verein. Der sitzt in Lyon und heißt im Prinzip International Criminal Police Organization. Das heißt, der Name internationale Kriminalpolizeiorganisation lässt ja schon darauf schließen, da haben viele verschiedene internationale Polizeibehörden sich vernetzt. Und heute sind das tatsächlich 195 Mitgliedstaaten, die sagen, wenn jemand einen internationalen Strafbefehl ausstellt, dann kommt das in unsere Fahndungsliste. Das heißt, in Italien, in Frankreich, in England und in Deutschland und wie gesagt 191 anderen Ländern wird das übereinstimmend eingetragen. Das heißt aber nicht gleichzeitig, das ist jetzt ein internationaler Haftbefehl, der auch in Italien gilt. Diese Fahndungsliste heißt nur, Italien nimmt das zur Kenntnis und was sie daraus macht, ob sie selber daraus einen Haftbefehl macht oder ob sie das nur zur Kenntnis setzt, weil sie zum Beispiel den Strafvorwurf nicht anerkennt oder weil es zum Beispiel kein Auslieferungsverfahren zwischen den beiden Ländern gibt, das ist dann Sache des eigenen Landes. Das heißt, Interpol ist keine Ermittlungskommission, die selber dann international von Land zu Land reist, sondern es ist sozusagen eine Vernetzungshilfe.
Ja.
Und wird natürlich in Zeiten internationaler Kriminalität immer wichtiger. Diese Fahndungsliste ist international. Das heißt, wenn jemand das Land mit dem Flugzeug verlässt und irgendwo anders landet und er taucht in dieser Fahndungsliste auf, dann sagt die Polizei, Moment mal, hier geht's nicht weiter. Ne? Und das ist das große Ziel der ganzen Sache. Das ist vor allem dann interessant, wenn man nicht weiß, wohin der geflohen ist. Es gibt ja Straftäter, die fliehen ins Ausland und man weiß nicht, ob in Belgien und in Holland oder in Frankreich. Da kann man ja nicht mit jeder Behörde jetzt ein Auslieferungsverfahren entscheiden. Das heißt, diese vorgelagerte Fahndung über Interpol ist erstmal eine Suchhilfe. Hat man ihn, weiß man, wo er ist, dann geht es los mit der direkten Kommunikation zwischen den beiden Staaten.
Zurück zu unserem Fall. Udo G. wird letztendlich freigesprochen, obwohl er als Täter nie ganz ausgeschlossen werden kann. Warum dieser Freispruch trotz Verdacht?
Genau, nachdem jetzt plötzlich der zweite Italiener schwer unter Verdacht stand, hat man erstmal im Februar 73, also das ist ein knappes Jahr nach der Tat, Udo G. aus der Haft entlassen. Aber er war weiterhin sozusagen beschuldigt, er war weiterhin der Angeklagte, aber nicht mehr in Haft. Das ist ja schon mal ein großer Unterschied. Dann kam zwischendurch Hoffnung auf, denn Interpol hatte tatsächlich den Aufenthaltsort dieses beschuldigten 22-jährigen Italieners ausfindig gemacht. Der sollte sich in Oberitalien, in Varese, aufhalten. Und daraufhin wurde, wie ich gerade erzählt habe, auch internationaler Haftbefehl und Amtshilfeersuchen gestellt. Aber die Polizei konnte ihn weder in Italien ausfindig machen, noch in der Schweiz. Und in der Schweiz sollte er für die Arbeit sozusagen gewechselt sein. Das war eine Information der Eltern. Also die hatten gesagt, ja, unser Sohn ist in der Schweiz, suchen Sie da. Aber auch da war er nicht zu finden. Und so war am 10.01.74, jetzt sind wir schon fast 2 Jahre, also knapp 2 Jahre nach der Tat, klar, den finden wir nicht. Und das dauerte nun, das Verfahren wurde ausgesetzt. Man hat gesagt, ja, ohne den können wir nicht weitermachen. Jetzt wird sozusagen das Verfahren gestoppt und wir warten, bis er da ist und dann geht's weiter. Und das dauerte jetzt nochmal 2 Jahre. Wir sind jetzt am 4. Februar 76. Jetzt überlegen wir nochmal. Ja. Im April 72 war die Tat. Am 4. Februar 76, knapp 4 Jahre später, kommt es zum letzten Prozesstag und da wird Udo G. tatsächlich freigesprochen. Warum? Es gibt sozusagen ein Recht auf ein faires Verfahren und das sagt aus, dass ein Verfahren dieser Art, also ein Strafvorwurf, nicht unangemessen andauern darf.
Ja.
Und
4 Jahre sind auch wirklich eine lange Zeit.
Wahnsinn, ja. Ich möchte nicht wissen, wie man sich da fühlt, ob man nun schuldig ist oder nicht, weiß er wahrscheinlich selber, aber diese 4 Jahre mit dem Damoklesschwert einer möglichen Mordverurteilung über sich, das muss schwer zu verarbeiten sein. Und der Richter sagte damals auch tatsächlich, lieber Angeklagter, wir wissen nicht, ob sie es waren oder ob sie es nicht waren. Aber die Lage ist verfahren, wir kommen hier nicht voran. Nach dieser, sag ich mal, Lage im Zweifel für den Angeklagten müssen wir sie freisprechen. Der Staatsanwalt hat damals gesagt, ich glaube trotzdem, dass das war. Er glaubt nämlich, dass die Aussagen der hinzugekommenen Zeugen möglicherweise auch ebenfalls nicht richtig waren, dass da gelogen wurde. Mhm. Und tatsächlich gab es ja verschiedene Fragen, die nicht so ganz passten. Der 19-Jährige, der gesagt hat, ja, ich bin an dem Tag mit dem anderen weg, der sagte, er sei am 13.04. aus dem Land gefahren, war sich da relativ sicher. Die Tat war aber am 14.04.
Das kann was nicht stimmen.
Da kann was nicht stimmen. Also es blieben auf allen Ebenen blieben Fragen offen, die irgendwie Zweifel an allem ließen. Und am Ende gab es eine Haftentschädigung für Udo G., weil er sozusagen so lange in Haft war. Mhm. Allerdings nicht für die ganze Dauer. Und das finde ich ganz interessant, weil er selber das Geständnis zu verantworten hatte, dass er ja dann widerrufen hat, wurde er zwischen Geständnis und dem ersten Prozesstag nicht entschädigt.
Ja.
Aber die Zeit danach, die er in Haft gesessen hat, dafür kriegte er damals eine Entschädigung.
Weißt du, was aus dem geworden ist?
Der lebt noch in Bielefeld.
Ach,
das, ich habe tatsächlich ein bisschen gegoogelt. Also man kann Spuren von ihm finden. Ich nehme an, dass er ein ganz normales Leben führt. Aber ich habe ihn leider nicht so gefunden im Sinne von, dass ich Kontakt mit ihm aufnehmen konnte.
Mhm. Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen. Einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen. Für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Der Fall von Harald S. ist ein sogenannter Cold Case aus dem Jahr 1972, also ein Fall, der damals nicht gelöst werden konnte. Jens, warum sind Cold Cases gerade wieder in aller Munde?
Das hat damit zu tun, dass das LKA NRW, also in Düsseldorf, im November 2021 gesagt hat, wir müssen diese ganzen unaufgeklärten Fälle nochmal wieder aufrollen. Das hat damit zu tun, dass man sagt, was man damals nicht aufklären konnte, kann man vielleicht mit neuen technischen Mitteln wieder aufklären. Bestes Beispiel ist der sogenannte DNA-Treffer. Heute sind, genetischer Fingerabdruck eines der wesentlichsten Überführungsbeweise bei Strafverfahren, wenn es kein Geständnis gibt. Das ist aber erst seit 1988 möglich. Der erste weltweit überführte Täter über einen genetischen Fingerabdruck war ein britischer Straftäter, der im Januar 1988 aufgrund dieser DNA-Technik überführt worden ist. In Deutschland war das dann im Dezember 88 und wir wissen ja, dieser Fall spielt deutlich davor. Das heißt also, ein DNA-Treffer konnte hier noch nicht zur Überführung führen. Aber man hat, und das hat man damals schon, um Spuren zu sichern, den Leichnam sozusagen immer mit sogenannten Klebefolien abgeklebt. Da werden dann sozusagen alle Fasern, alle Hautschuppen und so weiter an diesen Folien sozusagen festgeklebt. Da sind 400 Klebefolien, die pro Leichnam da draufkommen. Und die sollten jetzt nun mal, abgesehen davon, dass die Ermittler sozusagen diese Fälle wieder aufrollen, nochmal gesichtet werden. Und das LKA Düsseldorf hat gesagt, wir nehmen 24 Ermittlerinnen und Ermittler und Kriminaltechniker in ein neues Team. Das ist die besondere Aufbauorganisation Cold Case, so nennt sie sich. Darunter waren einige, die schon in Rente waren. Unser Innenminister Herbert Reul hat damals gesagt, wir haben so viel Wissen von Leuten, die sozusagen in den Ruhestand gegangen sind, die aber vielleicht noch Lust haben, weiterzumachen. Mhm. Von denen haben wir einige sozusagen gefragt, die sozusagen in dieses Team gegangen sind. Und die haben mit ihrer Riesenerfahrung und mit den Kriminaltechnikern, die mit der neuesten, modernsten Technik umgehen, zusammengeführt und haben gesagt, die sollen sich die Fälle angucken. 650 Cold Cases in NRW waren
so
wohl
viel
bekannt. Mhm. Und 400 davon haben gute Chancen, durch neue Ermittlungsansätze möglicherweise noch aufgeklärt zu werden. Und das Spannende ist, dass die Fälle jetzt, nachdem die das sozusagen vorbereitet haben, die ersten zwei Jahre sind vorbei, man hat gesichtet, man hat Akten gescannt und digitalisiert und hat halt eben diese Folien vorbereitet für die weiteren Ermittlungen, hat jetzt die verschiedenen Fälle in die jeweiligen Polizeibehörden gegeben und in Bielefeld wird jetzt gerade eine neue Kripo-Einheit gebildet, die OWL-weit 42 dieser Fälle jetzt neu bearbeiten soll.
Und gab es schon Erfolge?
Tatsächlich. Also schon in dieser Phase in Düsseldorf sind durch erste Analysen mit DNA und so weiter sechs Fälle aufgeklärt werden und zwei davon haben tatsächlich Bezug zur OWL. Da gibt es einmal relativ spektakulär den Mord an Agnes Niewöhner in Flotow-Exter. Die war im Februar 2014 ermordet worden. Das war ein Raubüberfall. Die sollte unfassbare Bargeldmengen in ihrem Haus haben. Das war wohl bekannt. Aber ein Täter wurde nicht gefunden. Mhm. Und im Oktober 22, also jetzt gar nicht lange her, vor einem Jahr, hat die Mordkommission aus Bielefeld plötzlich einen Herforder festgenommen, weil seine DNA ihn überführt hat. Also genau das, was ich gerade gesagt habe, ja, ist zugetroffen. Der genetische Fingerabdruck hat gepasst, weil er wegen Drogen, Einbruchs, Diebstahls war der schon in der Datenbank und war nun ernsthaft dringend tatverdächtig, diesen Mord begangen zu haben. Das Verfahren konnte nicht zu Ende gebracht werden, weil der Beschuldigte sich dann in der U-Haft tatsächlich das Leben genommen hat. Mhm. Aber dadurch ist sozusagen ein Fall schon mal aufgeklärt worden. Der zweite Fall, der spielt eigentlich in der Nähe von Bonn in Lohmar. Da ist eine 23-jährige Frau umgebracht worden. Auch da geht man von einem Raubmord aus, weil da ist ein Tresor geleert worden. Und diese junge Frau ist damals auf üble Art getötet worden. Das war 87, also noch bevor DNA überhaupt tatsächlich gang und gäbe wurde. Mhm. Und 2017 ist plötzlich die DNA eines Detmolders gefunden worden, Detlef M. Der saß bis 2020 ohnehin wegen Mordes in Haft. Und auch da hat so ein DNA-Abgleich dazu geführt, dass man gesagt hat, oh, den kennen wir ja schon. Der ist ja, sag ich mal, aktenkundig. Und der ist dann im April 22 festgenommen worden. Im November, also wenige Monate später, begann dann der Prozess im Landgericht Bonn. Und da hat man natürlich damit gerechnet, dass auch hier eine Verurteilung möglich ist und so weiter. Aber dieses Verfahren ist ausgesetzt worden, weil das Gericht noch Fragen hatte zur Interpretation der DNA. Also man hat gesagt, konnte man ausschließen, dass diese DNA möglicherweise nicht von Ermittlern kommt oder woher kommt das, erklärt uns das. Und da ist das ausgesetzt worden. Das LKA hat dazu gesagt, wir haben die Sachen geklärt und wir rechnen damit, dass es demnächst in dem Fall weitergeht.
Nochmal wieder zu Harald S., zu unserem Fall. Wie sieht das denn eigentlich aus, wenn jetzt DNA-Treffer gefunden werden, zum Beispiel? Könnte Udo G., der ja schon mal vor Gericht stand wegen dieser Tat, freigesprochen wurde, könnte der überhaupt nochmal angeklagt werden?
Das ist eine sehr aktuelle und sehr spannende Frage. Das hat damit zu tun, dass man sagt, es gibt auch hier ein Recht auf ein faires Verfahren und dazu gehört, man darf nicht sein Leben lang befürchten müssen, dass man nochmal für die gleiche Tat angeklagt wird. Das hat der Vater einer ermordeten Schülerin nicht ertragen. Der hat seine Tochter 1981 verloren. Und hat damals gesagt, wir hatten hier einen Angeklagten, der ist 2 Jahre später freigesprochen worden, auch in dem Fall im Zweifel für den Angeklagten. Und später ist über einen DNA-Treffer dieser Bezug wiederhergestellt worden. Mhm. Das heißt, er wurde wieder durch einen genetischen Fingerabdruck belastet. Und der war aber schon freigesprochen. Das heißt, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat in seinem Artikel 6 darin verfasst, dass man sozusagen nicht die Angst haben muss, jetzt nochmal vor die Anklagebank zu kommen. Und das hat er nicht verstanden und hat eine Petition ausgelöst. 180.000 Leute haben das unterschrieben und 2021 hat die Große Koalition tatsächlich deswegen eine Gesetzesänderung angestrengt, woraufhin es dann tatsächlich möglich war, diesen dringenden Tatverdächtigen nochmal anzuklagen. Mhm. Das heißt, er saß nochmal in 2 Instanzen vor Gericht und wurde nun wegen Mordes an dieser 17-jährigen Schülerin verurteilt. Er hat Beschwerde dagegen eingelegt und hat nun, glaube ich, jetzt vor wenigen Wochen vor dem Bundesgerichtshof Recht bekommen.
Ah, ja.
Die haben geprüft und haben gesagt, das ist sozusagen verfassungswidrig, dieses Gesetz, das sogar rückwirkend gelten sollte, kann so nicht durchgeführt werden. Das heißt, Udo G. dürfte eigentlich nicht nochmal die Sorge haben, erneut angeklagt zu werden in dem Fall. Trotzdem fassen die Ermittler der Cold Case Unit in Bielefeld den Fall jetzt nochmal wieder an. Und man darf gespannt sein, ob sich der jemals aufklären wird.
Der Obdachlose Harald S. wird tot in der ehemaligen Dürkop-Villa gefunden, erschlagen mit einem Kantholz. Ein junger Mann gesteht die Tat, widerruft seine Aussage im Prozess aber wieder und wird letztendlich freigesprochen. Die Interpol-Suche nach dem vermeintlichen Täter läuft ins Leere und so wird der Fall Harald S. zum Cold Case. Mehr als 50 Jahre nach der Tat nehmen die Bielefelder Ermittler den Fall nochmal auf, doch die heiße Spur nach Italien ist längst nicht mehr heiß und wer bereits freigesprochen wurde, kann nicht noch einmal für das gleiche Vergehen angeklagt werden. Es bleibt also fraglich, ob der gewaltsame Tod von Harald S. jemals gesühnt wird. Ja, und das war's für heute mit dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion hatte Jennifer Retzlaff. Zu Gast war der NW-Redakteur Jens Reichenbach. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne, danke dir.
Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW Plus App in der Serie OWL Crime. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Kritik zu diesem Podcast. Und natürlich über Wünsche, welche Ostwestfälle wir demnächst für euch besprechen sollen. Schreibt uns eine E-Mail an podcasts@nw.de. Mein Name ist Birgit Gottwald. Bis bald.
Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit? Jedes Jahr werden bei der Polizei rund 100.000 Menschen als vermisst gemeldet. 3% davon, also 3.000 Menschen, bleiben länger als ein Jahr verschwunden. Einige werden nie wieder gesehen. Seit gut 3 Jahren arbeitet die Polizei in NRW mit sogenannten Cold Case Units. Das sind Abteilungen, die wirklich nur damit beschäftigt sind, Mordfälle zu bearbeiten, die teilweise seit Jahrzehnten ungeklärt sind. Ich bin Mike Mattis, Radioredakteur und News-Anchor, und ich spreche mit Ermittlern über diese Fälle. In meinem Podcast Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier beleuchten wir gemeinsam mit Profilern, Staatsanwälten und Mordermittlern Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle aus ganz Deutschland. Immer in der Hoffnung, dass Angehörige endlich Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit bekommen.
Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.